Ich gehöre zu den Leuten, die am Auto selber was reparieren. Also nicht alles, aber ich kann manches, ja. Und da passierte es mir neulich. Ich schraubte was raus und so eine kleine Schraube, bling, fiel nach unten. Ja, und die fiel eben nicht durch und lag nicht unten auf dem Erdboden, sondern war irgendwo reingekullert. Also irgendwo im Auto, in irgendeinem Träger, und ich finde die nicht. Mit der Taschenlampe gesucht, mich unter das Auto gelegt, nicht gefunden, gebetet, oh Herr, ja, und oh, das Ding nicht gefunden. Und die war auch nicht durch eine andere zu ersetzen, das war wirklich ein spezielles Schräublein. War nicht zu ersetzen, und ich dachte, ja, du musst in die Werkstatt, und die gucken dann nach im Computer, finden raus und bestellen die und so weiter. Jedenfalls, ich sage zu meiner Frau, oh, könnt ihr mal mit beten, es war Abendbrotzeit, könnt ihr mal mit beten, dass die Schraube wieder kommt. Und ich war wirklich richtig so unter Anspannung, Herr, du verweigerst mir zu verraten, wo die Schraube hin ist. Ich habe die dann wirklich gefunden. In irgendeinem Ritz steckte sie drin, irgendwie mit dem Draht bin ich rein, nur alle Ritzen abgesucht, und auf einmal, ah, da hatte ich sie, hat dann so einen langen Magnet, und zack, Schraube rausgeholt. Ich habe vorigen Sonntag, ja, über Psalm 4 gesprochen, und da habe ich meine Situation wiedergefunden. Psalm 4, Vers 2, da heißt es einmal von David, wenn ich rufe, antworte mir Gott. Wenn ich rufe, antworte mir Gott meiner Gerechtigkeit. Psalm 4, Vers 2. Und da habe ich mich wiedergefunden. Ja, also das war eine Situation, da habe ich wirklich zu Gott gerufen, bitte lass die Schraube wiederkommen. Und das heißt eben auch dann weiter, Psalm 4, Vers 2 im letzten Teil, in Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Oh Gott, du hast mir schon so oft geholfen. Könnte es heute Abend noch mal klappen, bitte? Also dieser Schrei, wenn ich rufe, antworte mir. Du hast doch schon so oft geholfen, bitte heute nochmal. Ja, das sind eben die Psalmen. Sie drücken Dinge aus, die wir erleben. Sie drücken unsere Lebenslagen aus, unsere Nöte. Sie drücken unsere Freuden aus, unser Schreien zu Gott. Ja, dass es manchmal in so ganz eigenartigen Lagen hier oder da gibt. Also sie drücken unser Schreien zu Gott aus. Die Psalmen, finde ich auch, sind sehr gut geeignet für unsere Zeit. Unsere Zeit heute ist auch dadurch geprägt, dass wir nicht so endlos viel lesen. Wir sind stärker durch Bilder geprägt. Psalmen sind relativ kurze Einheiten. Also die können ganz kurz sein, die können kurz sein, ein bisschen länger. Psalm 19 ist nun wirklich, Psalm 119, wirklich ein langer Brocken, ja. Aber es sind kurze Leseeinheiten und sind deshalb auch attraktiv für unsere Zeit, wo oft nicht mehr viel gelesen wird, was sich auch im Bibelwissen niederschlägt, ja. Aber gerade für unsere schnelle Zeit viel gelesen wird nicht mehr. Aber die Psalmen, das sind doch kurze Einheiten, recht gut zu überschauen. Ja, die Psalmen. Und damit sind wir schon beim ersten Punkt. Mal sehen, wie das jetzt funktioniert. Wohin muss ich? Muss ich hier hinhalten? Ja. Ja. Sie greifen die Freuden des Lebens auf. Hurra, Gott hat mir geholfen. Ja. Sie verleihen auch unter den Nöten unseres Daseins Worte. Ja, sie sind Worte, die die Not unserer Zeit ausdrücken. Die Not jederzeit. Ja, ich habe jetzt gerade, bin durch irgendwas dran erinnert worden. Ich besuchte meine Mutter im Pflegeheim. Und was hat man an einem Krankenbett? Die Psalmen. Ja, weil sie eben viel menschliche Not aufgreifen, das Schreien zu Gott. Das Verzweifeltsein, das auch sich ärgern über andere Leute. Oder auch bei einer Beerdigung oder bei einer Trauung, Kasualien, Beerdigung, Trauung, Taufe, besonders Beerdigung und Trauung. Was hat man da? Psalmen. Die Psalmen sind bei einer Beerdigung sozusagen der geistliche Blumenschmuck. Am Anfang der Trauerfeier Psalm vorlesen. Ähnlich bei einer Hochzeit Psalm vorlesen. Ja, das ist sozusagen auch ein geistlicher Blumenschmuck. Etwas Schönes von Gott uns gegeben, das kann ich hier nehmen. Das passt hier. Ich habe in der Oelsnitzer Gemeinde die Predigtreihe über Joel durch. Ja, Predigtreihe über Joel ist abgeschlossen. Wo mache ich weiter? Ich predige am liebsten immer in größeren Abschnitten, in bestimmten Zusammenhängen. Wo mache ich weiter? Habe ich jetzt noch keinen Plan. Aber was kann ich nehmen? Nehmen wir erstmal Psalm 4. Ja, bis 1 bis 3 habe ich schon mal gemacht. Machen wir Psalm 4. Das war die Situation vorige Woche. Ja, da kann man erstmal bei den Psalmen reingreifen, wird man immer fündig. Ist etwas, wo nicht von einem Psalm zum anderen so die großen Zusammenhänge bestehen. In den meisten Fällen jedenfalls nicht. Kann man reingreifen, wird man immer fündig. Ja, die Psalmen zeigen, wie Menschen Gott angesprochen haben. Und sie nehmen den Leser mit. Sie laden ein, Gott genauso anzusprechen. Was ich hier jetzt gerade erzählt habe vorhin, die Geschichte mit der Schraube, die mir verloren ging, die irgendwo im Auto versteckt lag, das habe ich heute in der Schule den Schülern erzählt, so zum einstiegenden Unterricht, habe Psalm 4, Vers 2 gelesen. Wenn ich rufe, antworte mir Gott. Ja, dann kann ich praktisch den Schülern erklären, so haben Menschen zu Gott gebetet. Und das können wir heute genauso machen, mit gleichen Worten oder mit ähnlichen Worten. Die Psalmen zeigen uns, wie Menschen Gott angesprochen haben. Sie nehmen den Leser mit, sie laden ein, Gott ebenso anzusprechen. Das bekannteste Beispiel, Psalm 23, also meine Mutter, ich besuchte sie im Pflegeheim mal in einer Situation, so erinnere ich mich, was habe ich mit ihr gelesen, Psalm 23. Jemand anders saß mit in diesem Raum drin, eine Frau, die ich überhaupt nicht kannte. Psalm 23 war ihr vertraut, zumindest stückweise konnte sie mitsprechen. Ja, Psalmen lehren uns beten, also sie geben uns eine Anleitung, sie helfen uns, Gott anzubeten. In unserer Mahlfeier, erste Stunde, zweite Stunde, als wir noch dieses Modell hatten, was wurde oft vorgelesen? Psalmen. Da kann jemand in der Gemeinde nicht viel das Wort ergreifen, aber vorgehen und Psalm 100 vorlesen geht. Ja, da haben wir also diese kleinen Einheiten. Auch wer kein großer Redner ist, Psalm vorlesen kann man machen. Gott anbeten, bei Gott klagen, das gehört mit dazu. Ja, die Klage in den Psalmen nimmt sie ziemlich viel Raum ein. Die Psalmen helfen uns, neu Zuversicht zu bekommen. Und viele Aussagen der Psalmen richten sich an Gott, wie Psalm 4, Vers 2. Wenn ich rufe, antworte mir Gott. Viele Aussagen richten sich an Gott und wir können in die Worte des Psalms einstimmen. Das ist überhaupt etwas, ich muss sagen, da stehe ich ganz am Anfang, mal mit Worten der Bibel zu beten. Ich habe das neulich mal bei uns im Gottesdienst gemacht zum Abschluss. Ich mache kein Abschlussgebet, sondern habe einen Bibelvers, also das in dem Falle aus dem Neuen Testament, an die Wand gebeamt und habe den praktisch, als Gemeinde haben wir diesen Vers als Gebet gesprochen. Könnte man mit den Psalmen sehr gut machen. Also das wäre auch eine attraktive Sache, sich mal damit zu beschäftigen, mit Psalmworten zu beten. Ja, also wir können in die Worte der Psalmen einstimmen. Sie zeigen uns, wie wir uns Gott gegenüber ausdrücken können. Ja, Psalmen erreichen das Herz. Und hier wieder aus Psalm 4, einmal den Vers 7. Ja, da heißt es, viele sagen, wer wird uns Gutes schauen lassen? Und dann David, guck mal, was das für ein Ausdruck ist. Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichts. Oh, also das Licht deines Angesichts, das will ausgelegt werden. Ja, erhebe über uns. Also wie kann man sich das vorstellen? Ne? Also erhebe über uns, da kommt Gott hoch wie die Sonne. Sein Gesicht, das Licht seines Angesichts, sein Gesicht strahlt mich an. Das ist so wie Gott steht auf, guckt mich freundlich an, kommt mir entgegen und ich kann sagen, oh super, jetzt der Herr wird mir helfen. Der guckt mich an, der guckt mich freundlich an. Also ein Ausdruck, erhebe Herr über uns das Licht deines Angesichts. Das sind Ausdrücke, da muss man erst mal drüber nachdenken. Die lesen sich so einfach. Und das sind Ausdrücke, wo man erst mal sitzen bleiben muss, sich zurücklehnen muss. Und erst mal drüber, man würde heute sagen, meditieren muss, nachdenken, nachsinnen muss. Also schöne Ausdrücke, Ausdrücke, die das Herz erreichen. Wir gehen weiter. Halt. So, Psalmen sind poetische Texte, also Psalmen sind Dichtung. Ich weiß nicht, woher das Wort Dichtung oder Gedicht kommt. Mir hat jemand gesagt, das kommt von dicht. Also ganz dicht, Worte verdichtet, wenige Worte, die wahnsinnig viel sagen, haben wir in dem Vers vorhin gerade gehabt. Erhebe, Herr, über uns das Licht deines Angesichtes. Also ich kann umschreiben, was damit gemeint ist. Dann wären das aber viele Worte. Ja, also poetische Texte sind Dichtung, also verdichtete Ausdrücke, wenige Worte, die sehr, sehr viel sagen. Sie rufen Emotionen hervor. Ja, also das Angesicht Gottes, das über mir aufgeht wie die Morgensonne und mich anstrahlt. Was Schönes. Also Dichtung ruft Emotionen hervor. Sie hat auch ein hohes Maß an Ästhetik. In der Schule sind wir mit Gedichten manchmal nicht so gut klargekommen. Also Gedichtsinterpretation war nicht jedermanns Sache. Und es ist wirklich so, Dichtung ist eine Kategorie für sich. Man muss sich ein bisschen reinknien. Ja, jedes Ding hat seine Sprache. Auch die Psalmen haben ihre eigene Sprache, die man sozusagen ein Stück lernen muss. Die man ein Stück lernen muss, wo man mitgehen muss und vorankommen muss, diese Texte zu verstehen und auszulegen. Also ein hohes Maß Ästhetik. Es ist eben ein Elend, eine zweischneidige Sache. Gottes Wort wird aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt. Gott will das so, dass sein Wort uns entgegengebracht wird. Wir haben aber den Nachteil, wir müssen es als Übersetzung lesen und übersetz mal ein Gedicht. Manchmal klappt es nicht gut. Wir singen im Deutschen manchmal Lieder, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurden. Das ist gar nicht so einfach. Und dementsprechend ist auch die Übersetzung der Psalmen ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Und manches, was eigentlich der Hebräer damit gesagt hat, kommt bei uns, denke ich, gar nicht an. Trotzdem kommt immer noch genug an, um davon reich beschenkt zu werden. Also ein hohes Maß an Ästhetik. Und wir haben in den Psalmen einen knappen, kurzen Ausdruck, kurze Sätze, meistens jedenfalls, gibt immer auch Abweichungen, meistens kurze Sätze. So, und es sind bildhafte Ausdrücke. Die Psalmen sind bildhaft und erreichen gerade damit das Herz. Ja, bildhafte Ausdrücke in der Bibel, die Bibel spricht sehr viel in Bildern. Wir sagen manchmal, wir nehmen die Bibel wörtlich und ich entdecke immer wieder, dass die Bibel an so vielen Stellen bildlich spricht. Es gibt beim Bibellesen dann auch wieder Überraschung. Auf einmal spricht die Bibel aber auch wieder viel mehr wörtlich, als ich gedacht habe. Also da gibt's immer Überraschungen, aber in den Psalmen ist viel bildhafter Ausdruck enthalten. Bilder werden mit Worten gemalt. Beispiele. Die Berge hüpfen wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Widder, also Schafböcke, Lämmer, Schafslämmer. Ich selber habe als Schuljunge Schafe gehalten und denke da gern zurück. Also das sind meine absoluten Lieblingstiere, ja. Und die Hügel hüpfen wie Lämmer. Natürlich wissen wir, der Fichtelberg wird nicht springen wie ein Lamm. Wenn das der Fichtelberg macht, dann haben wir wahrscheinlich auch hier in Chemnitz ein wuchtiges Erdbeben. Aber es ist ein bildhafter Ausdruck. Hurra, es ist so schön, es ist so super gut. Die Berge hüpfen wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Oder, großes Thema in den Psalmen, dieses Lob, die Freude, aber auch die Klage. Psalm 59, Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört? Schwerter sind auf ihren Lippen. Verstehen wir sehr gut, aber natürlich, wir wissen, keiner kommt mit einem Schwert zwischen den Zähnen. Es ist ein bildhafter Ausdruck für üble Nachrede, vielleicht sogar auch für Rufmord. Also wir finden in den Psalmen viel bildhafte Sprache. Manchmal verstehen wir die wie selbstverständlich. Manchmal muss man auch ein wenig nachgucken und forschen und grübeln, was ist damit gemeint. So. Ja. Und was bedeutet das für die Predigt? Mal hier schon einen kleinen Ausblick. Eine Predigt über die Psalmen muss auch das Gefühl des Psalms transportieren. Das geht los, dass der Text gut vorgelesen wird, dass der Psalm gut vorgelesen wird. Ja, man muss dann manchmal eben zu Hause erstmal das Lesen des Psalms üben. Da bleibt man wieder bei den Satzzeichen stehen. Hier ist ein Komma, da ein Semikolon, ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen. Da ist man gleich wieder in den Deutschunterricht zurückversetzt. Ja, erstmal den Text angucken, dann den Text gut betont lesen und damit geht es schon los, dass man auch die Bilder, die Emotionen rüberbringt, die Gefühlslage des Psalms transportieren kann. Den Psalm gut lesen ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Und es geht weiter, male dem Zuhörer Dinge vor Augen, male ihm, dem Zuhörer, Bedrängnis, Freude, Feindschaft, mal dem Zuhörer vor Augen, wie das ist. Also Bedrängnis, wenn dir übel nachgeredet wird, wenn es wirklich Leute gibt, die Schwerter auf ihren Lippen haben oder die so einen scharfen Schwertstich mit Worten führen können. Wie ist das? Hast du das mal erlebt? Beschreib den Zuhörer, wie ist das? Male dem Zuhörer vor Augen ein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, kann man einfach so sagen. Aber man kann sich auch näher damit beschäftigen, was macht ein Hirte, wie sieht das Leben, der Alltag eines Hirten aus. Ja, ein Narr, in den Psalmen kommt der Narr vor, der Tor spricht es in seinem Herzen, es ist kein Gott. Die Freude kommt vor, wir haben das gesehen, wenn die Berge hüpfen wie Widder oder wie Schaflämmer. Ja, Freude, hinterhältige Feindschaft. Wie ist das, wenn man hinterhältige Feindschaft erlebt? Also hier muss man praktisch zu Hause in der Predigtvorbereitung auch meditieren, sich hinsetzen. Also ich schiebe dann immer meinen Stuhl zurück, lege die Füße auf den Schreibtisch, ja, und so kann ich am besten nachdenken und mir Situationen vor Augen malen. Wie ist das? Und das dann eben auch dem Zuhörer transportieren. Der Schlaf kommt in den Psalmen öfter vor. Ich legte mich nieder und ich schlief, denn du, Herr, schützt mich. Wie ist das, wenn du aufgedreht bist und dann schenkst der Herr, du legst dich hin und kannst doch einschlafen. Oh, herrlich. Wie ist das? Ja? Oder wenn da einer nachts heult, David sein Lager, sein Bett zerfließen lässt vor Tränen. Wie ist das? Also da muss man praktisch in der Auslegung den Hörer ein Stück mit hineinnehmen. Was ist hier gemeint? Wie erleben wir sowas? An welchen Stellen erleben wir solche Dinge? Ja, oder mal ein Erlebnis beschreiben. Wo habe ich mal was erlebt? Da war mir, als wenn die Berge hüpfen. Also sowas ganz Tolles. Ja, manchmal muss man auch in der Kiste der eigenen Erfahrungen kramen und mal überlegen, habe ich sowas mal erlebt? Manchmal braucht man eine Zeit dazu. Und na ja, doch. Ist mir auch schon begegnet. Ja, und nimm dir eben auch Zeit, über einzelne Ausdrücke nachzudenken. Ja, also wenn der Herr sein Angesicht über uns aufleuchten lässt, auch so ein Ausdruck, da muss man drüber nachdenken, eine Weile drüber nachdenken, was bedeutet das, was heißt das, und muss versuchen, den Zuhörer damit hineinzunehmen. So, Bildsprache kann auch mehrdeutig sein. Da können auch manchmal die Meinungen der Ausleger auseinandergehen. Und von daher ist es auch gut, auf die eigene Auslegung nicht zu sehr zu pochen und rumzuhacken, sondern auch bedenken, die Übersetzung von Psalmen ist an mancher Stelle nicht ganz einfach. Manchmal ist auch die Auslegung nicht ganz einfach. In einem Gedicht hast du auch manchmal einen unvollständigen Satz, einen abgehackten Satz. Hat man selbst auch bei Paulus im Neuen Testament an mancher Stelle. Und da können auch manchmal die Meinungen auseinandergehen. Jo. Das war ein erster Einblick. Auslegen von Psalmen, was bedeutet das für die Predigt oder Bibelstunde oder Kinderstunde, was immer man auch hält. So, wir gehen mal weiter. Es gibt unterschiedliche Typen von Psalmen. Es gibt unterschiedliche Typen von Psalmen und da gibt es eine riesen lange Auszählung. Wir machen hier eine Auswahl. Das Klagelied. Das Klagelied, hätte ich beinahe gesagt, könnte man denken, die haben wir Deutschen geschrieben. Ist nicht der Fall. Wir dürfen uns trösten, die Klage gibt es in der Bibel längst schon. Ja, dazu gehören etwa 60 Psalmen, ich habe es nicht nachgezählt. Man sagt, das ist die größte Gruppe der Psalmen. Man kann das Klagelied wieder unterteilen. Es gibt das individuelle Klagelied, also ein Einzelner, der klagt, Psalm 3, Psalm 22, 31, 39, 42. Ich habe hier überall Beispiele dazu geschrieben, also die Klage des Einzelnen. Und es gibt auch die gemeinsame Klage, mehrere Klagen zusammen. Und wir werden dann in Auszügen mal was davon lesen. Die gemeinsame Klage gibt es. Und es gibt dazu auch den Dankpsalm. Gott wird für Treue und für Schutz, für seinen Segen gedankt. Und Dankpsalmen helfen uns, Gott gegenüber unseren Dank auszudrücken. Noch eine Rückmeldung, Klagepsalm ist mir heute eingefallen. Jesus am Kreuz. Was hat der Herr am Kreuz gehabt? Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir das jüdische Passahmahl bedenken, so wie man das zur Zeit von Jesus gefeiert hat, hat man bestimmte Psalmen gelesen, so in dem Bereich 118 und folgende, hat diese Psalmen an dem Passahabend gelesen. Also das heißt, der Herr hat Psalmen gelesen mit seinen Jüngern, dann ging es in Garten Gethsemane, dann war die Festnahme, Verhör, Geißelung und alles, was damit zusammenhing. Was hat der Herr als letztes gehabt? Es waren die Psalmen. Wir können daraus schlussfolgern, wenn der Herr mit den Psalmen seinen Weg zum Kreuz durchfechten konnte, was wir dann heute auch mit den Psalmen im Gebäck, im Leben durchfechten können. So, also den Klagepsalm, der soll nicht unter den Tisch fallen. Also das ist mir in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen. Das klingt alles schlimm, Klage, aber das gehört eben auch dazu. Dann haben wir hier den Dankpsalm. Hier wieder eine Liste von Beispielen. Man kann auch wieder den Dankpsalm in verschiedene Unterkategorien untergliedern. Das machen wir nicht. Ich habe hier eine ziemlich grobe Einteilung. Und es geht weiter mit dem Loblied. Gott wird gelobt für das, was er getan, was er ist, was er getan hat und was er tut. Weiter geht's hier wieder eine lange Liste von einigen Beispielen. Das Loblied. Es gibt den Weisheitspsalm, also Lob und Klage. Ich fasse das mal so zusammen. Lob und Klage sind ein wesentlicher Bestandteil in den Psalmen. Darüber hinaus gibt es noch andere Themen. Wir haben den Weisheitspsalm. Da wird die Vorzüge der Weisheit und eines weisen Lebens gerühmt. Und sie sind auch mit den Sprüchen verwandt. Auch wieder eine Liste von Beispielen. Psalm 36, 37, 49 und so weiter. Die Weisheitspsalmen. Wir schauen, was wir noch haben. Es ist eine ziemlich lange Liste und längst noch keine vollständige Liste. Es gibt heilsgeschichtliche Psalmen. Also sie konzentrieren sich auf Gott als den Retter Israels. Häufig Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt, durchs Rote Meer hindurchgeführt. Das sind so die großen Heilstaten Gottes, die in der Geschichte Israels immer präsent waren. Also heilsgeschichtliche Psalmen. Es gibt den messianischen Psalm, ja, da habe ich zwei Beispiele, Psalm 2 und auch Psalm 110. Psalm 110 ist der, wo es heißt, du bist Priester nach der Weise Melchisedeks. Ja, das sind messianische Psalmen. Und es gibt noch ein ganz eigenes Kapitel, die Rachepsalmen. Das ist ein Thema für sich. Ja. Rachepsalmen, sie können unserem Zorn Ausdruck geben. Und das ist natürlich eine große Frage. Darauf habe ich, muss ich sagen, keine abschließende Antwort. Wie gehen wir mit den Rachepsalmen um? Vielleicht gibt es mehrere Teilantworten hier und da, etwas, was uns einen Schritt weiterhelfen kann. Rachepsalmen können unserem Zorn Ausdruck geben. Und indem sie ausdrücken, was ich empfinde, können sie eben auch meinen Zorn besänftigen. Aha, solche Sachen hat es früher auch schon gegeben. Ja, dass jemand geärgert wurde, dass er sagte, ich möchte einen Gurgel umdrehen. Siehe da, das steht ja in der Bibel auch schon drin. Ja, und sowas hat dann auch die Möglichkeit, uns selber zu besänftigen. Also besser einen Rachepsalm zu lesen, als selber Rache zu nehmen. Ja, ist ein Vorschlag, wie man damit umgehen könnte. So, der Rachepsalm. Jo, und schließlich ein letztes Wort zu den verschiedenen Psalmgattungen. Nicht alle Psalmen lassen sich eindeutig zuordnen. Lob und Klage sind in den Psalmen mitunter ganz eng miteinander verwoben. Es gibt Zionslieder, wo man sagt, da geht es um Jerusalem und dann auf einmal kommt ein lauter Ruf nach Rache, mögen ihre Kinder am Felsen zerschmettert werden und so weiter. Ja. Wo man dann auch manchmal bei einem Psalm auch nicht immer eindeutig zuordnen kann, in welche Kategorie gehört er. Aber so eine Geschichte zeigt uns, dass es doch wichtig ist, erstmal zu verstehen, der Psalm, den ich hier habe, was will der? Die Gefühlslage, das Kernanliegen dieses Psalms zu verstehen und das dann in der Verkündigung auch zu transportieren. Also ein Danklied, ein Loblied muss natürlich fröhlich sein und ein Klagelied, da kann man nicht mit ganz hellen, strahlenden Gesicht auf der Kanzel stehen. Das ist eben dann auch die Klage, die uns im Leben auch begegnet. Also man muss das Kernanliegen verstehen, ungefähr einsortieren können, was will dieser Psalm, in welche Richtung geht er und das dann in der Verkündigung auch transportieren. Und wir haben jetzt, ich habe endlos hier Beispiele genannt, aber wir machen doch so, dass wir mal wenigstens ein bisschen was lesen und lockern hier auf. Und zwar zum Klagelied, Psalm 142. Und jetzt würde ich sagen, wir machen das doch, ich erlaube noch mal ein paar Leute nach vorn zu rufen, die meinen Psalm vorlesen. So, Psalm 142, der ist nicht so sehr lang. Psalm 142. Ja. Ja, Psalm 142, mit meiner Stimme schreie ich zum Herrn ein Klagelied. Wir hören ein Klagelied, wir fangen mal hier an. Andreas, würdest du uns Psalm 142 vorlesen? Oh, du kriegst meine Elberfelder. Ist das ein Angebot? Psalm 100, warte mal einen kleinen Moment, ich teile ein bisschen noch ein. So, also wir hören ein Klagelied, Psalm 142. Wir gehören einen Dankpsalm, Psalm 67, Freiwillige vor, wer liest uns Psalm 67? Und wir machen das wirklich so, wir stellen mal hin, dann geben wir das Mikrofon, hören ein Klagelied, hören einen Dankpsalm, ja, und hören mal rein, wie das unterschiedlich klingt. Psalm 67, wer freiwillig, sonst rufe ich nach vorn. So. Dann nehmen wir Jürgen, ne? Sagst du das richtig, Jürgen? Psalm 67. So, und ein Loblied, Dankpsalm, und ein Loblied, Psalm 100. Wer liest uns Psalm 100? Norbert. Okay, das belassen wir. Wir hören mal diese drei Psalmen. Wir lassen das einfach mal auf uns wirken und mal sehen, wie das gelingt. So, Psalm 142. Jawohl, du stellst dich einfach hierher und liest Psalm. Ja, hast du ihn.
Genau. Ein Maskil von David, als er in der Höhle war, ein Gebet. Mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte meine Anliegen vor ihm aus. Meine Not erzähle ich vor ihm. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien. Herr, ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast.
So, vielen Dank dir. So, das nächste war also Psalm 67. Jürgen, deine Aufgabe?
Psalm 67, dem Vorsänger, mit Saitenspiel ein Psalm, ein Lied. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Rettung. Es werden dich preisen die Völker, Gott, es werden dich preisen die Völker alle. Es werden sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es werden dich preisen die Völker, o Gott, es werden dich preisen die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten.
So, vielen Dank, Psalm 7 und Psalm 67, ein Dankpsalm, und wir hören Psalm 100, ein Loblied.
Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seine Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dank seinem Namen, denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation.
So, was haben wir noch? Weisheitspsalm, da habe ich 112 rausgesucht als Beispiel. Da nehmen wir mal die Verse 1 bis 6. Darf ich den Mann an der Technik hinten bitten? Liest du uns mal hier vor, 112, 1 bis 6? Geht das? Also wenn nicht, dann sagst du es, ja? Also, bitte? Ich habe eine vorne. Da ist es nicht das Problem. Psalm 112, 1 bis 6. Das ist ein Weisheitspsalm, wir hören ihn. Und Psalm 135, einen heilsgeschichtlichen Psalm. Da lesen wir die Verse 10 bis 14. Und Klaus, könntest du dich in die Spur machen? Psalm 135, 10 bis 14. Also einen Weisheitspsalm, 112, 1 bis 6. Und einen heilsgeschichtlichen Psalm 135.
Was hatte ich dir gesagt? 112. Also Psalm 112. Glückselig der Mann, der Jehova fürchtet, der große Lust hat an seinen Geboten. Sein Same wird mächtig sein im Land. Er wird gesegnet werden. Es wird gesegnet werden, das Geschlecht der Aufrichtigen. Vermögen und Reichtum wird in seinem Hause sein. Und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Wohl dem Manne, der gnädig ist und leid. Er wird seine Sachen durchführen im Gericht. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Nicht wird er sich fürchten vor böser Kunde, fest ist sein Herz, vertrauend auf Jehova. Befestigt ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust sieht an seinen Bedrängern. Er streut aus, gibt den Armen, seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Sein Horn wird erhöht werden in Ehre. Der Gesetzlose wird es sehen und sich ärgern. Mit seinen Zähnen wird er knirschen und vergehen. Das Begehren der Gesetzlosen wird untergehen.
Vielen Dank. Haben wir gemerkt, Weisheitspsalm, da ist jetzt nicht so emotional aufgeladen. Ja, was haben wir da für Ausdrücke? Sein Horn, was ist mit Horn gemeint? Also das muss man lernen, wenn man darüber spricht. Das muss man auch lernen können. Und man hat eben hier typisch einen Mann, der gütige ist, der leidet. Und dann wird beschrieben, was Gott dem tut. Es wird also praktisch auch Erfahrungen gezeigt.
Ja, es werden ein paar Erfahrungen gezeigt, was dann passiert, wenn ich mich so oder so verhalte. Also ähnlich wie in den Sprüchen. Und jetzt hören wir noch, was hatte ich gesagt, einen heilsgeschichtlichen Psalm 135, mal nur die Verse 10 bis 14.
Der viele Völker schlug und tötete mächtige Könige. Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Bashan, und alle Königreiche in Kanaan. Und gab ihr Land zum Erbe und zum Erbe seinem Volk Israel. Herr, dein Name währet ewiglich. Dein Ruhm, Herr, währet für und für. Denn der Herr schafft Recht seinem Volk und wird seinen Knechten gnädig sein.
Also ein Psalm, der zurückblickt in die Geschichte. Wie hat Gott uns geholfen? Oft ging es um kriegerische Auseinandersetzungen, oft auch um die Rettung von Israel aus der Sklaverei in Ägypten.
So,
Kann ich das Mikrofon hier ablegen? Und wir haben hier gemerkt, jeder hat den Psalm das erste Mal gelesen. Keiner hat gestern von mir die Nachricht gekriegt, sich aufs Vorlesen dieses Psalms einzurichten. Aber schon wenn man das mal weiß, wir versuchen auch mal ein bisschen die Emotionen rüberzubringen, hat man gemerkt, wie das schon gut geworden ist. Ja? Und wenn da von den Lesern jeder noch Zeit hat bis morgen, da nochmal zu schleifen an der Betonung und am Vorlesen, geht das alles noch einen Zacken besser. Und da kann man schon mal mit gut lesen, richtig was bewegen. So, Weisheitspsalm. Ach ja, es gäbe noch manches heilsgeschichtliche Psalm. Den messianischen Psalm, also das muss noch sein. Psalm 110 lesen wir. Psalm 110, denn ich habe hier längst nicht alle Psalmgattungen, nur die wichtigsten. Und ein letzter Mann, eine letzte Frau wird gebraucht. Wer liest uns Psalm 110 mal vor? Psalm 110. Oh, keiner? Na, das will ich aber meinen, ja.
Psalm 110 von David, ein Psalm. Herr, sprach zu meinem Herzen, der Herr sprach zu meinem Herzen, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Denn den Stab seiner Macht wird der Herr aus Zion senden. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zornes. Er wird richten unter den Nationen, erfüllt alles mit Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Wege wird er trinken aus dem Bache. Darum wird er das Haupt erheben.
Vielen Dank.
Bitte.
Also, du bist Priester nach. Du bist Priester nach der Weise Melchisedeks. Das erinnert uns an den Hebräerbrief und auch an die Geschichte aus 1. Mosebuch, wo Abraham dem Melchisedek begegnete. Wir erfahren hier ein Zitat, was Jesus mal verwendet vom König David, wo er sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Also ein Psalm, der auf den Messias hinweist. Also Psalm 2 und Psalm 110 sind so die wichtigsten messianischen Psalmen. Ja, Rachepsalm, gut, okay, der Vollständigkeit halber, da lese ich mal noch ein Stück aus Psalm 35. Psalm 35, ich lese einmal ab Vers 1. Streite, Herr, mit denen, die gegen mich streiten. Kämpfe mit denen, die mich bekämpfen. Ergreife Kleinschild und Langschild und siehe auf und stehe auf als meine Hilfe. Zücke den Speer und versperre den Weg gegenüber meinen Verfolgern. Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Rettung. Es sollen sich schämen und zu Schanden werden, die nach meinem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und beschämt werden, die mir Unheil ersinnen. Lass sie sein wie Spreu vor dem Wind und der Engel des Herrn stoße sie. Ihr Weg sei finster und schlüpfrig und der Engel des Herrn verfolge sie. Denn ohne Ursache haben sie mir ihr Netz heimlich gelegt, ohne Ursache meiner Seele eine Grube gegraben. Verderben komme über ihn, ohne dass er es erkennt und sein Netz, das er heimlich gelegt hat, fange ihn, ins Verderben falle er hinein. Also auch das gehört zum biblischen Kanon dazu. So. Ja. Was ist typisch für die Psalmen? Eine Ausdrucksweise, darauf würde ich gerne noch eingehen. Das ist wieder ein Riesenthema. Ich mache es ganz einfach. der Parallelismus. Also wer mit der Bibel aufgewachsen ist und lang genug in der Bibel liest, dem fällt das gar nicht mehr auf. Und wir bilden auch in der deutschen Sprache manchmal so parallele Ausdrücke, ohne dass wir das jetzt analysieren und wirklich merken. Ja, der Parallelismus bedeutet, dass ein und dieselbe Sache in zwei oder mehr Sätzen ausgedrückt wird. Das hätte man im Deutschen zum Beispiel so, wenn jemand sagt, oh, ich könnte vor Freude in die Luft springen, ich möchte am liebsten die ganze Welt umarmen. Zwei Sätze, mit denen inhaltlich das Gleiche gesagt wird, mit unterschiedlichen Worten, mit mehr oder weniger unterschiedlichen Worten. Machen wir in der deutschen Sprache auch manchmal, ist bei uns aber nicht üblich oder weniger üblich. In der Bibel finden wir Parallelismen oft, besonders auch in den Psalmen. Also, also ein deutscher Satz, den ich mal konstruiert habe. Ich könnte vor Freude in die Luft springen. Ich möchte am liebsten die ganze Welt umarmen. Und jetzt schauen wir uns mal Psalm 114 an. Und wir lesen den mal als Parallelismus. Also, das geht los. Als Israel aus Ägypten zog, das heißt Jakob aus dem Volk, das unverständlich redete. Da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Also immer parallele Ausdrücke, wo praktisch das gleich in der zweiten Zeile inhaltlich das Gleiche noch einmal gesagt wird, was in der ersten Zeile schon gesagt wurde. Oft mit anderen Worten, manchmal auch kürzer, manchmal nicht immer vollständig. Ja, und manchmal wird das Gleiche nochmal gesagt, manchmal wird auch genau das Gegenteil nochmal gesagt. Also es gibt da wieder ganz, ganz unterschiedliche Formen von diesem Parallelismus. Aber man hat praktisch immer diese Doppelstruktur. Also ich will nicht sagen immer, oft. Oft so eine Doppelstruktur in den Psalmen. Und auch das machen wir mal, indem wir jetzt gemeinsam lesen. Wir lesen Psalm 114. Der geht noch weiter mit den Versen 5, 6, 7, 8. Gehen wir zurück. Und wir machen das wirklich mal so. Wir teilen hier in zwei Gruppen. Hier gehen wir durch. Die eine Gruppe, und wir lesen jetzt mal laut. Als Israel aus Ägypten zog, fangen die an. Die anderen, das Haus Jakob, aus dem Volk, das unverständlich redete. Da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Also diese Seite fängt an und die eingerückte Zeile wird dann immer von dieser Seite gelesen. Wieder von dieser. Kriegen wir das hin? Wir versuchen das mal. Mal sehen, ob wir so ein bisschen die Struktur, das typische Merkmal des Parallelismus verstehen. Bitte? Okay. Gut. So. Los geht's. Wir sind mal hinten. So, also los geht's. Als Israel aus Ägypten zog. Da wurde Juda sein Heiligtum. Das Meer sah es und floh. Die Berge hüpften wie Widder. So, weiter geht's. Was war mit dir mehr, dass du flohst?
Mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandest.
Mit euch, Berge, dass ihr hüpftet wie Widder.
Mit euch, Hügel, dass ihr hüpftet wie Lämmer.
Erbebt vor dem Herrn Erde,
vor dem Gott Jakobs,
der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich,
den Kieselfelsen in einen Wasserquell.
Ja, vielen Dank. Also haben wir praktisch in den Psalmen eine typische Struktur, die uns immer wieder begegnet, immer so eine Parallelstruktur. In der Elberfelder Bibel wird es auch in der Übersetzung oft so abgebildet, dass dann die zweite Zeile eingerückt ist. Ist für uns eine ungewohnte Ausdrucksweise. Als alte Bibelleser merken wir das nicht mehr, weil wir die Psalmen immer so gelesen haben. Ist aber eine typische Struktur und manchmal hilft es, das ein wenig zu verstehen. Ja, so ist eben Dichtung. So, Parallelismus haben wir. Und dann bringe ich noch ein paar Hilfen zum Auslegen von Psalmen. Hilfen zum Auslegen von Psalmen. Den ganzen Psalm lesen und ich sage immer wieder auch oft lesen. Oft lesen, betont lesen, die Betonung üben, ja, immer wieder lesen. Klingt vielleicht albern, aber das ist nicht zu unterschätzen, den Psalm gewissenhaft zu lesen, über mehrere Tage hinweg immer wieder. Ja. Bei den Psalmen auch gucken, ob es einen historischen Bezug gibt. Also bei Psalm 114, den wir gerade gelesen haben. Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück. Da hat der Dichter natürlich vor Augen die Ereignisse, als Israel aus Ägypten nach Kanaan zog. Und diese Ereignisse bilden dann sozusagen auch den Textzusammenhang, in dem der Psalm zu verstehen ist. Ich habe in der Vergangenheit immer gedacht, Psalmen stehen in der Regel immer für sich. Es gibt keine Zusammenhänge von einem Psalm zum anderen. Habe aber jetzt beim drüber nachdenken über dieses Thema gemerkt, doch, es gibt schon auch bei Psalmen den Kontext. Oft haben Psalmen einen historischen Hintergrund, den man klären kann. Manchmal sehr schnell erkennt, manchmal vielleicht langsam erkennt und manchmal bleiben auch Fragen offen, dass man sagt, der Psalm könnte bei David in dieser oder jener Lebenssituation entstanden sein. Also manchmal ist der historische Hintergrund klar erkennbar und bildet also den Kontext, in dem der Psalm ausgelegt wird. Manchmal ist der historische Hintergrund auch unklar. Also Texte sind wie das wirkliche Leben. Es gibt Regeln beim Auslegen, es gibt Erfahrungen, so und so klappt das in der Regel und dann auf einmal ist es aber auch wieder ganz anders. Also wie wir das vom Leben kennen. In der Regel ist es so und so und dann auf einmal kommt es aber auch wieder ganz anders. Es gibt immer auch Überraschungen. So sind auch Texte, egal ob Bibeltexte oder Texte irgendwo in der Zeitung. Ja, das haben Texte so an sich. Ein Text ist immer etwas Lebendiges. So, klären, ob es historische Bezüge gibt. Und die müssen dann natürlich in der Auslegung einfließen. Was haben wir noch? Den Psalm gliedern. Also ich habe mir angewöhnt, einen Predigttext immer erstmal in kleine Einheiten zu zerlegen. Ich habe mal eine Psalmgliederung mitgebracht, Psalm 114, den wir gelesen haben. Da könnte man in zwei Teile gliedern. Also der erste Teil, als Israel aus Ägypten zog, war die ganze Welt außer sich. Die Hügel sprangen wie die Schaflämmer und so weiter. Und weil das so ein wuchtiges Ding war, deshalb Psalm Vers 7 bis 8, deshalb soll die Erde vor Gott erzittern. Also diesen Psalm würde ich in diese zwei Teile zerlegen. Und wenn ich dann Bibelstunde oder Predigt oder Kinderstunde oder was auch immer vorzubereiten habe, habe ich praktisch zwei kleinere Einheiten, die für mich überschaubar sind. Und ich habe damit auch einen Fahrplan für meine Predigt. Das erste Mal, als Israel aus Ägypten zog, das ist der erste Teil. Und deshalb soll die ganze Erde vor Gott erzittern, das ist dann der zweite Teil. Also so kann man das aufbauen. Man könnte so eine Gliederung noch verfeinern. Lassen wir jetzt mal, ich habe mal noch eine zweite Gliederung gesucht zu Psalm 3, zu Psalm 3, darüber habe ich mal gepredigt, ich muss ihn selber erstmal aufschlagen, Psalm 3, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, da geht es eben auch um die Klage, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott, ja, den habe ich in vier Teile zerlegt. Also ein Text kriegt immer so zwischen zwei und vier Unterabteilungen, wenn man den zerlegt. Meistens wären es drei, manchmal zwei, manchmal vier. Also Teil 1, die Verse 1 bis 3, die Klage, viele Feinde und entmutigende Worte. Dann 4 bis 7, Vertrauen, aber Gott ist stärker. Äußerster Notruf an Gott, Zuversicht, denn Rettung kommt von Gott. Also, wenn mir Folgendes passiert, Sonnabendabend, ich bin zu Hause, habe meine Predigt vorbereitet, bin bis zur Gliederung gekommen, bin ja erst am übernächsten Sonntag dran, aber Sonnabend klingelt das Telefon, Bruder Max Müller fällt aus, kannst du für die Predigt einspringen, du wärst ja nächsten Sonntag dran. Wenn ich bis zur Gliederung gekommen bin, habe ich auf jeden Fall erstmal ein Gerippe, mit dem ich was machen kann im Notfall, auch wenn meine Predigt noch nicht fertig vorbereitet ist. Also den Text in kleine, sinnvolle Einheiten zerlegen, das macht alles übersichtlicher und ich habe einen Fahrplan für die Predigt. Ich sage immer, die Gliederung, das wird dann das Rückgrat der Predigt, an dem sich alles aufhängt. So, noch mal einen Schritt weiter. Und dieser Schritt ist nicht ganz einfach. Es ist gut, wenn man eine Gesamtaussage formulieren kann. Manchmal muss man über einen Psalm wirklich lange brüten und die Details klären, Vers für Vers durchgehen, aber dann auch versuchen, eine Gesamtaussage zu formulieren. Zum Beispiel zu Psalm 114 könnte man so machen: Als Gott Israel rettete, floh das Meer und die Berge jubelten, deshalb sollen auch wir vor Gott in Ehrfurcht fallen. In Ehrfurcht fallen. Ja, wenn ich praktisch das verstanden habe, das will dieser Psalm, dann habe ich meine Gliederung in zwei Teile, dann weiß ich auch, was will ich jetzt in der Verkündigung machen. Ja, ich habe praktisch mal in einem Satz zusammengebracht, was ist eigentlich das Kernanliegen dieses Psalms? Ist nicht ganz einfach, das herauszuarbeiten, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ja, aber das wird dann praktisch auch die Marschrichtung für die gesamte Verkündigung. Eine Gesamtaussage formulieren. So. Ja, noch ein paar Kleinigkeiten dazu. An schwierigen Stellen arbeiten. Wir finden in den Psalmen immer wieder Ausdrücke, über die wir stolpern, wo du denkst, oh, was wird denn hier gemeint sein? Also da muss man dranbleiben und muss man auch manchmal was lesen dazu, mal mit Parallelstellen arbeiten oder auch eine Auslegung dazu lesen, auch den eigenen Verstand einschalten. Wir sagen ja auch, Schrift wird durch Schrift ausgelegt, komplizierte Stellen werden manchmal heller im Zusammenhang mit anderen Stellen. Also da muss man dranbleiben, um auch schwierige Stellen zu verstehen. An schwierigen Stellen arbeiten. Ich habe mal dazu geschrieben, auch meinen Kommentar lesen. Also ich habe hier von der Wuppertaler Studienbibel einen Band. Da ist eine Auslegung zu den Psalmen, zum Buch der Sprüche, der Prediger und zum Hohen Lied. Also merkt man, so ein Buch über 4 alttestamentliche Bücher, das kann natürlich unmöglich sehr umfangreich sein. Aber ich habe mit sowas mal ein bisschen was mir hilft, ein bisschen Material, das mir hilft, den Psalm zu verstehen oder auch mal schwierige Stellen zu beleuchten. Ich stelle heute fest, im Verkündigungsdienst, es gibt ganz wenig Leute, die sich Bücher kaufen. Und zum Beispiel die Wuppertaler Studienbibel, man muss nicht immer begeistert sein und nicht immer sagen, das ist das Nonplusultra, aber ich habe den ganzen Schubert, das ganze Alte Testament, ist ungefähr so eine Stange für, ich weiß nicht, 70, 80 Euro gekauft. Und das hat man für viele Jahre. Meine Frau sagt immer, wenn die mit Kinderstunde dran ist, hast eine Auslegung zu 1. Mose, ich bin mit Abrahams Geschichte dran. Ja, in der Wuppertaler Studienbibel finde ich zumindest erstmal was. Also wer irgendwie im Verkündigungsdienst steht, gebt mal ein paar Euro aus und kauft mal ein paar Bücher. Ja, oder zum Beispiel der Kommentar zum Neuen Testament, Edition C, Herr von Gerhard Meyer herausgegeben. Das waren mal eine Zeit lang so blaue Paperback-Bände, 100 Euro, hast du so eine Stange durchs ganze Neue Testament. Ist einfach erstmal eine Grundlage, wo man sich was holen kann. So, Kommentar. Beten. Also Verkündigung hat ganz viel mit Gebet zu tun, über dem Text beten, über dem Text beten. Ja, immer wieder lesen, immer wieder nachdenken. Also Kommentar lesen, den Psalm natürlich immer wieder lesen, das Gebet, Herr, mach hell und klar, was hier gemeint ist. Das ist wichtig. So, das waren jetzt noch ein paar Hinweise zum Auslegen, zur praktischen Vorbereitung der Verkündigung.